Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Wir haben schon längere Zeit nicht mehr über Homöopathie gesprochen. Das machen wir heute mal wieder. Es lohnt sich generell mal in den alten Episoden zu stöbern, wie du zum Beispiel überhaupt zu diesem Thema kamst. Das ist aber gar nicht heute unser Thema. Lass uns mal so schauen, welche Beschwerden, welche Krankheiten kann denn damit gut behandelt werden?
Ja, das ist eine gute Frage, denn es ist wirklich interessant, auf was für Menschen ich so treffe in meiner Praxis. Also es gibt Leute, die habe ich auch gerade kürzlich erlebt, die lehnen die Homöopathie komplett ab und dann sehe ich ein Mittelbild und denke, oh, das würde so gut passen, ich würde es so gut so gerne ausprobieren, ich würde das Mittel so gerne geben. Und dann sagt mir die Frau, nee, brauchen Sie nicht, ich nehme das eh nicht. Da denke ich so, okay, gut, warum eigentlich nicht? Weil es bietet ja keine Risiken, ja. Man kann sich nicht vergiften, es passiert nichts Schlimmes. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es besser wird oder vielleicht, dass man irgendwelche alten Symptome zeigt. Es gibt so eine Range an Leuten. Einmal die, die es so ablehnen und ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil, wie gesagt, kein Risiko. Und andererseits dann die Leute, die Angst davor haben. Also die sagen, oh, wenn ich was Homöopathisches nehme, vielleicht auch in der Schwangerschaft, dann verliere ich vielleicht mein Kind. Das ist total unbegründet, ja. Also da gibt's so Sachen, das ist einfach manchmal für mich erschreckend, was die Leute für Ängste haben. Und deshalb ist die Frage auch so gut, was kann man damit eigentlich behandeln und was nicht? Denn es gibt eine große Facette von Sachen, die man behandeln kann und man braucht keine Angst davor haben, homöopathisch zu behandeln. Und jetzt mal richtig konkret zu der Frage, was kann man behandeln? Also man kann im Prinzip, kann man alle Probleme behandeln. Natürlich kann man nicht jemand den Blinddarm rausoperieren, der jetzt einen akuten Blinddarm hat, ganz klar. Das geht nicht und man kann auch keine Brüche schienen damit. Also man muss schon sehen, dass es Grenzen gibt. Und es gibt noch ein Problem. Man kann ein super homöopathischer Therapeut sein. Man kann so gut sein und gebildet sein und so fit sein und so ordentlich arbeiten, wie man will. Aber es bleibt immer noch die Möglichkeit, dass das Mittel doch nicht passt und dass es nicht funktioniert. Und da haben wir natürlich ein Thema mit den Sachen, die wirklich lebensbedrohlich sein können oder anderweitig irgendwie gefährlich sind, ja. Da muss man dann wirklich abwägen, kann ich was Homöopathisches einsetzen in dem Fall oder und es wenigstens versuchen oder sollte ich irgendeine andere Strategie wählen? Und das ist eigentlich der Punkt, wo man dann abwägen muss. Ansonsten kann man akute Krankheiten behandeln, man kann chronische Sachen behandeln, man kann zum Beispiel auch Rheuma behandeln, Autoimmunerkrankungen behandeln und so. Das Feld ist richtig breit und groß, aber man muss halt wirklich immer gucken, ist es auch verantwortbar, wenn eventuell keine Wirkung folgen sollte.
Also wir sind wieder bei dem Therapeuten oder der Therapeutin, die die Einordnung treffen muss. Hier ist die Grenze.
Ja, genau. Und das ist halt wirklich sehr wichtig. Und das ist auch so eine Sache, die ich im Moment sehe bei der Homöopathiekritik, die so ein bisschen unter den Tisch fällt. Da heißt es ja immer, Homöopathie wäre so gefährlich, weil man eventuell nicht ins Handeln kommt in Situationen, in denen ein bestimmtes Handeln gefordert wäre und dadurch das Leben des Patienten riskiert. Aber es gibt ja immer noch den Therapeuten, der das macht. Und der hat natürlich diese Verantwortung zu tragen. Und deshalb finde ich das immer, dieses Argument immer so ein bisschen schwierig.
Und es gibt natürlich, ich sag mal, ich habe auch zu Hause so eine kleine Hausapotheke. Das heißt, wenn die Erkältungserscheinungen kommen, dann habe ich auch schon so ein Gefühl für 2-3 Mittel. Aber ich sag mal, da geht jetzt halt auch keine Lebensgefahr von aus.
Ja, und das machst du ja auch in anderen Bereichen. Wenn du Kopfschmerzen kriegst, dann nimmst du ja auch eventuell eine Schmerztablette. Das machen ja auch Leute, die ganz konventionelle Schmerztherapeutika nehmen, zum Beispiel Aspirin oder sowas. Also du hast vielleicht Kopfweh, nimmst deine Aspirin, dann geht das Kopfweh weg. Das machst du ja auch ohne Therapeut. Also es gibt's ja überall und es kann ja auch ein Hirntumor hinter den Kopfschmerzen stecken. Also das muss man auch mal überlegen. Es ist zwar äußerst selten, aber kann ja auch sein. Und ähnlich vergleichbar ist es auch mit der Homöopathie. Wenn du mal selber was behandelst, musst du natürlich in dem Moment die Verantwortung tragen. Und das kann auch jeder. Ich meine, dafür haben wir einen Kopf. Wir können nachdenken. Wir machen den Podcast Medizin für Mitdenker. Und insofern, ich glaube, das kann man jedem Menschen zumuten.
Ich glaube, du nutzt es ja auch so als Komplementärmedizin, ne?
Ja, aber.
Ja, aber, okay.
Aber, also ich habe ja Homöopathie bis 2007 komplett, also ausschließlich quasi gemacht. Außer ich habe in dem Moment gemerkt, okay, meine Grenze ist hier. Ich habe eine Grenze und über die gehe ich nicht. Aber ansonsten habe ich das alleine nur verwendet. Und das geht auch. Also es gibt viele Sachen, die kannst du toll behandeln, allein nur homöopathisch. Du brauchst halt einen Patienten, der darauf auch reagieren kann. Und das war im Endeffekt dann das, was mich von der ausschließlichen homöopathischen Behandlung so ein bisschen weggebracht hat, dass ich festgestellt habe, die Leute haben Mikronährstoffe, die haben Giftprobleme, also mit unseren ganzen Umweltgiften. Die haben vielleicht auch genetische Probleme, so dass sie selber mit ihrem Körper gar nicht richtig reagieren können, sondern noch in anderer Form Unterstützung brauchen, damit sie sich regulieren können.
Wie unterscheidet sich denn so eine homöopathische Behandlung von einer konventionellen Medizin?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Bei der konventionellen Medizin ist es ja relativ üblich, dass du sagst, ich habe Kopfschmerzen, haben Sie mal schnell was für mich. Irgendwie Ibuprofen, Paracetamol, keine Ahnung, haben Sie mal schnell was. Dann gibt man eine Schmerztablette und dann ist das Thema erstmal verschoben. Dann hatte ich heute eine Patientin, die hat gesagt, haben Sie mal schnell was für mich, weil es mir psychisch nicht gut geht. Da würde dann der konventionelle Therapeut sagen, okay, wir geben jetzt irgendein Psychopharmakon, irgendwas Beruhigendes, vielleicht irgendwas in der Richtung. Und ich kann dann nur sagen, nee, habe ich nicht. Weil wenn du homöopathisch behandelst, guckst du dir den ganzen Menschen an. Du guckst also, hat der Mensch jetzt auch noch Kopfschmerzen regelmäßig, Gelenkschmerzen, hat er viel Durst, hat er wenig Durst? Wie ist der denn? Also man muss den Menschen in seinen Auffälligkeiten beschreiben quasi. Also wenn jemand zum Beispiel nachts immer schwitzt oder so, dann macht es ja nicht jeder, ja, sondern nur dieser Mensch. Und diese ganzen Auffälligkeiten sammle ich dann. Und ich muss mir auch angucken, wie hat sich der Krankheitszustand jetzt entwickelt? Gab es da vorher eine Geschichte von Infektionskrankheiten, von Operationen, von Impfungen, von irgendwelchen anderen Erkrankungen, die ich einfach kennen muss, weil die mit dem jetzigen Krankheitsbild zusammenhängen können? Also wenn man homöopathisch arbeitet und klassisch homöopathisch arbeitet, muss man sich den ganzen Fall angucken, insbesondere wenn es um chronische Erkrankungen geht, also Autoimmunerkrankungen oder Rheuma oder. Da muss man sich die komplette Geschichte angucken. Das geht sogar bis hin zur Entbindung und noch davor, was haben die Eltern und Großeltern gehabt. Also da braucht man ein richtig umfangreiches Bild, während du, wenn du jetzt meinetwegen Rheuma behandelst, als konventioneller Therapeut, einfach, sage ich mal in Anführungszeichen, was gibst gegen die Entzündung? Ja, und dann sagst du, okay, jetzt habe ich das versorgt, dann gebe ich eventuell noch was dafür, dass der Magen nicht leidet unter den Medikamenten und fertig. So. Und das ist, denke ich, so der große Unterschied. Deshalb kann man auch nicht sagen, ich habe was, können Sie mir mal schnell was geben. Das funktioniert nicht unbedingt. Es gibt Situationen, da funktioniert das. Ich habe mich verletzt, gebe ich Arnika. Das ist ganz einfach. Aber eben nicht immer. Und meistens braucht es doch einen Schritt zurück und man muss sich das große Bild angucken.
Du hast jetzt gerade eine Patientin erwähnt, die skeptisch ist und das gar nicht möchte. Wenn ich jetzt mich so umhöre in meinem Umfeld, würde ich sagen, es gibt eine ziemlich hohe Akzeptanz von Homöopathie. Also viele, ob sie daran glauben oder nicht, nehmen das und nutzen das auch. Im politischen Raum merke ich aber, dass sehr massiv dagegen gekämpft wird und dann kommt halt auch immer diese Frage nach Beweisen, nach Studien auf. Wie sieht es denn da aus?
Also es gibt eine große Studienlage, die wird immer nicht angeguckt. Ja, wie so häufig, ne? Man guckt einfach mal nicht hin. Zum Beispiel beim Zentralverein Homöopathische Ärzte findet man eine Einrichtung, die WISHOM, Wissenschaftliche Homöopathie, WISHOM, W-I-S-S-H-O-M, und da findet man ganz viele Studien und die arbeiten auch studienbezogen. Also die machen richtig gute Studien, die legen Wert auf hohe Qualität. Ja, und da findet man ganz viel. Also das ist wirklich sehr interessant. Kürzlich ist auch ein Versuch wiederholt worden, der schon mal 2010 durchgeführt wurde mit Wasserlinsen. Und zwar sind das einfach kleine, sehr einfache Pflanzen. Die hat man vergiftet mit Arsen und hat dann Arsenicum album als homöopathisches Mittel hinzugefügt. Und der größte Teil hat sich erholt im Gegensatz zur Placebo-Gruppe. Und diesen Versuch hat man jetzt vor, glaube ich, 2 Jahren oder so wiederholt. Und der hat sich bestätigt. Also wenn das schon bei Wasserlinsen funktioniert, die ja wohl wirklich keinen Placebo-Effekt haben, aber wer weiß, vielleicht ja doch, ja, keine Ahnung. Ja, dann kann man doch schon mal schauen, ob man das ganze Thema nicht doch ein bisschen ernster nimmt und sich ein bisschen genauer anguckt.
Du hast gerade schon so etwas erwähnt mit den Kopfschmerzen, wenn ein Patient mit Kopfschmerzen kommt. Ich sag mal, in der Schulmedizin ist es die Schmerztablette, das Schmerzmittel und die Kopfschmerzen sind weg. Oder vielleicht auch die Untersuchung, gibt es irgendwas? Das sind dann irgendwelche bildgebenden Verfahren wahrscheinlich. Wie würde das denn jetzt in der homöopathischen Behandlung aussehen? Da gibt es ja dann schon einen Unterschied, ne?
Ja, der ist riesig. Also ich würde eben die ganzen anderen Symptome, erstens mal würde ich mir die Kopfschmerzen beschreiben lassen. Es gibt ja unglaublich unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen. Es kann sein, dass die Kopfschmerzen hinten aus dem Nacken hochsteigen. Es kann sein, dass die an der Schläfe anfangen. Es kann sein, dass die oben auf dem Scheitel anfangen oder sitzen. Die können übers Auge ziehen oder unters Auge. Die können im Bereich der Nebenhöhlen sitzen. Also es gibt unterschiedlichste Lokalisationen. Dann gibt es unterschiedlichste Empfindungen. Das heißt, es kann ein stechender Schmerz sein, ein brennender, ein ziehender, ein drückender von innen nach außen, von außen nach innen. Es gibt unterschiedlichste Schmerzqualitäten. Der kann pulsierend sein, das kennen vielleicht einige Leute. Er kann verschlimmert werden durch Licht, durch Gerüche, durch Geräusche. Er kann verbessert werden durch Hinlegen, durch Aufsetzen. Also da kann man schon mal ganz genau die Qualitäten dieses Kopfschmerzes aufnehmen. Und dann kann man auch gucken, gibt es denn begleitend zu dem Kopfschmerz andere Sachen? Zum Beispiel hat der Mensch dann eventuell Verstopfungen oder Durchfall oder Bauchschmerzen oder Übelkeit, Gelenkschmerzen, Kälteempfinden, Schwitzen, Nachtschweiße, irgendwelche anderen Auffälligkeiten, Speichelfluss, trockenen Mund, Zittern der Zunge, wenn er sie rausstreckt, keine Ahnung. Es gibt die unterschiedlichsten Begleitsymptome. Dann kann man sich noch die Zunge angucken, wie sieht die in dem Moment aus. Und das ist jetzt nur die Aufnahme des akuten Kopfschmerzbildes, sage ich mal. Dann ist natürlich noch die Frage, wenn diese Kopfschmerzen regelmäßig auftreten, wann treten sie auf, wie oft, seit wann, was ist dem Ganzen vorausgegangen, wie ist die ganze Krankengeschichte des Patienten, denn es gibt manchmal Sachen, die können dem Ganzen vorausgehen, dann müssen wir natürlich das behandeln. Also wenn zum Beispiel ein Patient einen Autounfall hatte und hat ein Schleudertrauma gehabt und war allerdings schon beim Physiotherapeuten und hat dort schon alles in Ordnung gebracht, kann es trotzdem sein, dass auf energetischer Ebene noch ein Problem besteht und wir dieses Schleudertrauma behandeln müssen und dann gehen die Kopfschmerzen, die seit dem Schleudertrauma vor 5 Jahren waren, können dann in der Folge komplett weggehen. Ja.
Das hört sich sehr zeitaufwendig an. Als Privatpatient kenne ich aus meinen Rechnungen die Position Beratung auch fernmündlich. Und ich habe etwas festgestellt über die Jahre. Bei den meisten Ärzten und Ärztinnen ist dieser Betrag immer gleich, ob ich ja einfach nur 2 Sätze gesagt bekommen habe oder ob jemand 10 Minuten mit mir sprechen musste.
Ja, es gibt also von der, das ist die Gebührenordnung für Ärzte, die ist mega komplex. Also die ist echt sehr, sehr schwierig, weil die halt auch von im Prinzip 1985 datiert ist. Also wenn man sich am Inflationsausgleich orientiert, war der letzte damals. Die ist dann nochmal ein bisschen aktualisiert worden. Ich glaube, seit 1995 oder so gibt es unsere aktuelle Gebührenordnung für Ärzte und da sind keine Ziffern verändert worden und keine Beträge vor allem. Also es kostet alles noch das Gleiche, es ist nur in Euro umgerechnet worden. Und das kannst du natürlich so nicht darstellen. Und
also ich wollte auf den Punkt, dass im Prinzip diese Honorierung von dem, was du jetzt da gerade erzählt hast, im Prinzip so in dem klassischen System gar nicht vorkommt.
Ne? Das stimmt, ja. Es gibt 2 Positionen, die sind speziell für die Homöopathie. Da gibt es die homöopathische Erstanamnese, das darf man einmal oder zweimal im Jahr abrechnen. Einmal im Jahr, glaube ich. Und dann gibt es die 31, das ist die Folgeanamnese, die darf man 3-mal im Jahr abrechnen. Aber das war's dann. Also öfter darf man das auch nicht abrechnen. Öfter darf man auch nicht ordentlich sprechen mit den Patienten. Dann haben wir eigentlich nur noch diese Kurzziffern zur Verfügung. Ja, und das ist verrückt. Daran krankt unser System, denke ich auch. Das geht natürlich nicht. Ja, die sprechende Medizin muss einfach gefördert werden und die muss auch bezahlt werden. Das kann nicht anders sein.
Dann reden wir noch über Nebenwirkungen oder Risiken bei homöopathischen Mitteln.
Also Risiken gibt es nur in dem Moment, wo man eben nicht dem Patienten die volle Aufmerksamkeit schenkt und zuhört und feststellt, hier brennt was an, wir müssen jetzt ganz schnell und ganz sicher irgendwas machen. Das ist eigentlich das einzige Risiko. Sonst sehe ich jetzt kein Risiko in dem Sinne, dass man irgendwas kaputt machen kann durch Homöopathie. Ist Nebenwirkungen auch nicht im klassischen Sinne, also dass es irgendwelche Gifterscheinungen gibt, die dadurch resultieren, also oder Gift ist auch der falsche Begriff, aber irgendwelche Sachen, die resultieren, wie zum Beispiel, wenn ich ein antientzündliches Medikament gebe, dann passiert es ganz gerne, also wenn man zum Beispiel Cortison auch gibt, ja, dann kann es passieren, dass du eine Magenschleimhautblutung bekommst und dass sich der Magen total entzündet und deshalb gibst du Pantoprazol, ja, damit das nicht passiert, damit es nicht zu dieser massiven Entzündung kommt. So. Und dann ist diese Magenentzündung, Magenschleimhautentzündung oder Ulkus, ist dann die Nebenwirkung vom Cortison. Und das ist einfach aus dem Wirkungsspektrum des Cortisons begründet, ja. Aber das gibt es in der Homöopathie nicht. Also es ist nicht so, dass du was Homöopathisches gibst und du kannst sagen, ich erwarte hier jetzt eine Nebenwirkung, weil das typisch ist für dieses homöopathische Mittel und die muss ich jetzt auch noch am besten im Vorhinein behandeln oder so. Also Nebenwirkung ist der falsche Begriff. Aber was es natürlich gibt, sind Reaktionen des Körpers. So kann es zum Beispiel mal passieren, dass ich eine Patientin hatte, die kam mit Asthma zu mir und die war leider mit der Homöopathie nicht sehr bewandert. Deshalb habe ich dir auch ganz, ganz viel erklärt. Die kam also mit dem Asthma und wir redeten und machten die Erstanamnese und dann stellte sich heraus, die hatte davor Neurodermitis. Die Neurodermitis war aber weg. Und dann habe ich gesagt, also wissen Sie was? Wir unterbrechen jetzt hier mal die Anamnese und wir überlegen, ob Sie wirklich meine Therapie haben wollen, ob Sie das wirklich machen wollen. Weil was passieren kann, ist, dass das Asthma weggeht und die Neurodermitis wiederkommt. Und Sie müssen wissen, ob Sie das aushalten wollen und ob Sie das eine Zeit lang durchhalten können. Da geht es dann weiter rückwärts, das nennt man Rückspulung. Naja, das kann passieren. So, und dann sagte sie, nein, nein, Hauptsache das Asthma geht weg, das ist so schlimm, das belastet mich so sehr. Und na klar, da kriegt man keine Luft mehr, verstehe ich auch sehr. Und dann haben wir weitergemacht und ich habe sie behandelt und einen Monat später rief sie mich an und mir schien, sie hatte das Gespräch so ein bisschen vergessen an dem Punkt. Sie sagte dann, ich bin vollkommen begeistert, das Asthma ist weg, so toll, aber wissen Sie was, ich habe jetzt so schlimm Neurodermitis, es ist so schrecklich, ich halte das nicht aus. Ich werde jetzt Cortison nehmen dafür. Und dann habe ich ihr erklärt, wissen Sie, wenn Sie jetzt Cortison nehmen, dann kommt wahrscheinlich das Asthma wieder. Das ist so ein typischer Effekt, den kennt mittlerweile sogar die Schulmedizin. Und das ist dann natürlich eine Art Reaktion, ja. Das kann man jetzt nicht als Nebenwirkung bezeichnen. Aber solche Reaktionen können aufkommen, dass der Körper eigentlich einfach irgendwie reagiert, ja. Und dann kann man das als Nebenwirkung, wenn man will, bezeichnen. Aber das ist es ja eigentlich nicht.
Es zeigt aber jetzt auch so ein bisschen auf, so eine Behandlung kann halt dauern, ne?
Ja, genau. Also wenn man klassisch homöopathisch behandelt, kann das wirklich richtig lange dauern, aber es kann auch total schnell gehen. Also ich hatte einmal den Fall, den werde ich auch nie vergessen, habe ich auch schon mal irgendwo erwähnt hier im Podcast, dass meine Tochter einen ganz schlimmen Schnupfen hatte und nicht schlafen konnte und darunter total gelitten hat, schon seit 2-3 Tagen. Und dann kam sie zu mir und sagte, Mama, ich möchte jetzt endlich was. Ich behandle da nicht freiwillig von mir aus, da muss schon jemand zu mir kommen. Naja, nur ein kleiner Scherz am Rande. Auf jeden Fall kam die dann zu mir und sagte, Mama, ich möchte gern was gegen meinen Schnupfen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kommen wir, gucken mal, wie ist der denn, beschreib mal. Und dann hat sie mir das beschrieben und dann habe ich ihr was gegeben. Bin ich an mein Kästchen, habe ihr was Homöopathisches gegeben. Wir reden so und sie sagt so, ja, ich habe so die Nase zu und ich krieg so schlecht Luft. Und dann gehen wir aus dem Zimmer raus und dann sage ich, was machst du denn heute noch? Ja, ich will heute eigentlich gerne noch ein bisschen spielen gehen zu den und den Freunden und dann freue ich mich schon darauf und die Nase war offen. Okay. Also das war wirklich so, ja, faszinierend. Also das kann ganz, ganz schnell gehen. Auch bei Verletzungen zum Beispiel, da kann ein riesenblauer Fleck kann ganz schnell also verschwinden. Also nicht, dass er komplett weg ist, nicht weggezaubert, aber dass die Schwellung ganz schnell zurückgeht von einem Schlag.
Jetzt muss ich mit meinen Erfahrungen kommen. Ja. Also ich hatte ja gar nichts mit dem Thema zu tun, bis meine Kinder auf die Welt kamen. Und meine Tochter hatte ein Geburtshämatom, was wirklich sehr heftig war. Und im Krankenhaus wollten die operieren. Und homöopathisch war es in 24 Stunden weg.
Wahnsinn. Ja, es ist schon toll. Also ich finde, es lohnt sich immer, das auf jeden Fall zu versuchen.
Also jetzt bei diesem Beispiel finde ich, weil diese Operation hätte sowieso nicht gleich stattgefunden. Also das heißt, es wäre nichts weggelaufen. Aber Wir konnten mit Annika sehen, wie das wirklich unter unseren Händen verschwindet.
Toll, ja. Das ist faszinierend. Und was man ja auch machen kann, wenn man zum Beispiel, das habe ich nämlich auch schon erlebt, ich hatte ein Kind mit massivsten Bauchschmerzen. Der Bauch war richtig hart und ich hatte den Verdacht, es hat eine Blinddarmentzündung und habe das ins Krankenhaus geschickt und habe dem aber für den Weg einfach noch was Homöopathisches mitgegeben. Und was auch immer das jetzt war, es kam im Krankenhaus an und die Bauchschmerzen waren viel, viel besser und es war alles gut dann. Ja, und es ging ganz schnell besser. Dann kann man doch auch sowas machen, weißt du? So, dass man den auf den Weg schickt ins Krankenhaus, da kann operiert werden, Diagnostik betrieben, was weiß ich. Aber ich versuche es halt auf dem Weg auch nochmal.
Ich habe irgendwie so im Kopf, das heißt, wenn ich eine homöopathische Arznei nehme, dass ich dann gewisse Dinge vermeiden soll, kein Alkohol, kein Kaffee. Gibt es da sonst noch irgendwas, was man beachten muss?
Also das gilt besonders für akute Probleme. Also wenn du zum Beispiel einen Heuschnupfen hast und du nimmst ein homöopathisches Mittel und trinkst einen Kaffee und merkst, dein Heuschnupfen geht danach wieder los, dann weißt du, du hast damit die Mittelwirkung gestört. Bei chronischen Erkrankungen, also zumindest so wie ich therapiere, da gibt es unterschiedliche Therapieansätze. Ich gebe dann immer gerne LM-Potenzen, alle 2 Tage 2 Tropfen, vorher feste schütteln, über 6 Wochen und so. Das ist so mein Ding für chronische Erkrankungen, also mit der Zeitraum und die Gabenhäufigkeit. Da wird das alles wieder korrigiert, wenn man irgendwelche Fehler macht. So ist meine Erfahrung. Ja? Also ich finde nicht, dass man sich da so verrückt machen sollte, weil das macht einem ja auch wieder Stress. Genau, aber da kann man sich ein bisschen beobachten. Das ist eigentlich das Wichtigere. Und was ich auch für essentiell halte, ist, dass man darauf achtet, dass die Mittel gut aufbewahrt werden. Also die dürfen jetzt nicht direkt neben dem Handy stehen, nicht direkt neben dem WLAN. Die müssten irgendwo stehen, wo kein Strom ist. Ja? Oder also nicht kein Strom, aber zum Beispiel im Bad ist es häufiger so, dass man nicht so viel hat, weil es einfach so feucht ist. Ja, dass man es irgendwo abstellt, wo es eben nicht so gestört wird.
Mann, das war jetzt eine Menge zu diesem Thema. Vielleicht gibt es ja aber noch die ein oder andere Frage. Da freuen wir uns natürlich und dann können wir die in Zukunft in einer Episode nochmal behandeln.
Ja, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also gerne Fragen her. Wir sind da ganz gerne dabei, die zu beantworten.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.